15%, wenn Frauen töten. Wir schreiben das Jahr 1988 und befinden uns im Büro einer Sozialarbeiterin in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien. Es ist noch früh am Morgen, die etwa 50-jährige Frau kommt gerade erst zur Tür herein, als das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung befindet sich ein Mann, der ihr Folgendes mitteilt. Bird ist aus Mexiko zurückgekommen und wurde dann von seiner Familie abgeholt. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Die Sozialarbeiterin ist irritiert. Sie kennt den Mann nicht, der sie gerade versucht, übers Telefon zu beruhigen. Sie weiß nur, dass hier etwas nicht stimmt. Schon seit mehreren Wochen ist Bird verschwunden. Ein älterer Mann mit diagnostizierter Schizophrenie, den sie vor einigen Monaten in der Pension von Dorothea Puente unterbrachte. Puente nimmt psychisch kranke oder süchtige Menschen bei sich auf, um sich um diese zu kümmern. Die Sozialarbeiterin beschließt, nachzuforschen. Sie trifft sich mit einem ehemaligen Klienten, der in der gleichen Pension lebt. »Ist alles in Ordnung bei euch im Haus?«, fragt sie ihn. Er ist verunsichert. Man merkt ihm an, dass er nicht weiß, wie viel er sagen sollte. »Nein«, antwortet er zögerlich. »Irgendetwas stimmt nicht. Dorothea gräbt eine Menge Löcher im Garten.«
Auf dem Revier in Sacramento greift ein Ermittler seinen Autoschlüssel, um zum Haus von Dorothea Puente zu fahren. Mit dabei hat er drei Kollegen und einige Schaufeln. Auf Letzteres hatte die Sozialarbeiterin bestanden. Überhaupt war sie ziemlich fordernd. Er müsse jetzt sofort zu Dorothea fahren, die Bewohner seien in Gefahr. Aber so recht kann der Mann sich noch keinen Reim darauf machen. Man kennt Dorothea in der Gegend. Sie ist eine ältere Frau, schätzungsweise in ihren 60ern, die vor einigen Jahren in das denkmalgeschützte Haus zog und irgendwann anfing, hilfsbedürftige Menschen aufzunehmen. Sie ist freundlich und großzügig. Einmal in der Woche schmeißt sie einen Burrito-Abend in ihrem Vorgarten. An diesen Abenden gibt sie Essen an alle Menschen aus, die bei ihr zu Hause vorbeilaufen. Dorothea mit ihren grauen Locken und in Chiffonkleidern wirkt wie die liebe Großmutter aus der Nachbarschaft. Dass sie gefährlich sein könnte, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Doch er wäre kein aufrichtiger Ermittler, wenn er sich von solchen Eindrücken blenden lassen würde. Beim Haus von Dorothea angekommen, fragt er die ältere Frau nach Birds Aufenthaltsort. Sie sagt ihm nur, was sie der Sozialarbeiterin auf ihre mehrfachen Anrufe in der letzten Woche auch schon mitgeteilt hatte. Bird war in Mexiko. Dann sei er zurückgekommen und seine Familie habe ihn abgeholt. Bei ihr jedenfalls wohne er nicht mehr. Als die übrigen Anwohner befragt werden, erzählen alle ihm dieselbe Story. Doch der letzte Befragte steckt dem Ermittler im Zuge der Verabschiedung einen alten Briefumschlag zu. In kaum leserlicher Schrift steht darauf: »She wants me to lie to you«, also zu Deutsch: »Sie möchte, dass ich sie anlüge.« Jetzt ist sicher, dass irgendjemand in diesem Haus ein falsches Spiel spielt. Wer lügt? Dorothea oder der Bewohner? Die Ermittler sind schon fast aus dem Haus verschwunden und auf dem Weg zurück zum Revier, um weitere Nachforschungen anzustellen, als ihnen die Schaufeln wieder in den Sinn kommen. Einer von ihnen richtet sich nochmal an Dorothea. »Ist es okay, wenn wir ein bisschen in ihrem Garten graben?«, fragt er. »Zu welchem Zweck?«, fragt sie. »Ach«, sagt der Ermittler und säuselt. »Es ist nur die Sozialarbeiterin. Sie hat darauf bestanden. Wir graben ein bisschen und dann kann ich ihr sagen, dass wir es getan und nichts gefunden haben.« Dorothea willigt ein. Sie habe nichts zu verbergen, sagt sie. Sie leiht den Männern sogar eine zusätzliche Schaufel. Anders als erwartet werden die Ermittler beim Graben relativ schnell fündig. Zunächst stoßen sie auf Kleidung, irgendwann dann auf menschliche Knochen. Während all das geschieht, steht Dorothea auf dem Balkon und hat die Ermittler genau im Blick. Dorothea wird nun aufs Revier mitgenommen. Aber noch muss das Verhör warten. Die Ermittler rufen Kollegen in verschiedenen Counties an. Immer wieder stellen sie die gleiche Frage. Ist eine Dorothea Puente bei euch registriert? Es dauert nicht lange, bis sie ein genaueres Bild der Frau haben, die geduldig im Verhörzimmer sitzt und mit unschuldiger Miene an ihrem Wasser nippt. Ein Bild, das so gar nicht zu der freundlichen älteren Dame passt, die ihr Leben der Wohltätigkeit verpflichtet hat. Mit 19 wurde Dorothea Puente das erste Mal verhaftet, nachdem sie Schecks gefälscht hatte. Einige Jahre später wurde sie erneut festgenommen, da sie ein Bordell betrieb. 1982, da war Dorothea 53, landete sie ein drittes Mal im Gefängnis. Über Jahre hinweg hatte sie ältere Menschen ausgeraubt, indem sie sich als Ärztin ausgab und ihre Opfer mit Medikamenten betäubte. Knapp 3 Jahre verbrachte sie hinter Gittern, bevor sie entlassen wurde und zurück in das Haus zog, in dem sie kurze Zeit später Zimmer vermietete und sich als Pflegerin etablierte.
Aber wie kann es eigentlich sein, dass ihr das niemand verboten hat? Tatsächlich verstieß das komplett gegen ihre Bewährungsauflagen. Es war ihr strikt verboten, irgendeine Tätigkeit als Pflegekraft oder Betreuungsperson auszuüben. Aber man muss auch sehen, es war eine ganz andere Zeit. Es war damals nicht so leicht, Menschen zu überprüfen. StraftäterInnen rutschten viel öfter durchs System. Und Dorothea hatte einen entscheidenden Vorteil. Sie war mit 4 verschiedenen Männern verheiratet und hatte jeweils deren Nachnamen angenommen. Sie wurde also mit ihren Straftaten an ihren verschiedenen Wohnorten mit unterschiedlichen Namen registriert.
Und ich finde, das passt auch, was du gesagt hast, dass man bedenken muss, dass das eine andere Zeit war, weil es gibt ja ganz viele Serienmörder, die damals gemordet haben und lange davon gekommen sind, was heute, glaube ich, so nicht mehr möglich wäre mit den heutigen Methoden. Ja. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass damit reingespielt hat, dass sie eine Frau ist und eine ältere Frau war und dass man da einfach irgendwie nicht so genau hingesehen hat oder ihr sowas einfach nie zugetraut hätte.
Ja, das glaube ich auch. Sie war halt so eine ältere, sweete Dame. Ich glaube, da erwartet man das einfach generell nicht so arg. Und wenn sie sich dann vermeintlich auch noch so fürs Gute eingesetzt hat und so sehr helfen wollte, da hat man natürlich ein ganz anderes Bild von ihr gehabt, als das, was halt eigentlich Realität ist.
Ja, total. Und deswegen, finde ich, kann man das schon irgendwo verstehen, warum das so lange unentdeckt geblieben ist.
Ja, definitiv. Aber was ich auch sagen muss, also klar war das damals eine andere Zeit, aber ich finde, wir haben auch jetzt immer mal wieder Fälle, in denen es ein Problem sein kann, wenn StraftäterInnen über mehrere Bundesstaaten beispielsweise tätig sind. Weil die Bundesstaaten untereinander sich teilweise halt einfach gar nicht austauschen.
Ja, und das dann halt einfach nicht so auffällt, bis es dann irgendwie total zu spät ist und da wirklich ganz viele Menschen ihr Leben verloren haben, so wie das in unserem heutigen Fall eben passiert ist.
Ja, total. Also ich glaube, heute ist das, wie du gesagt hast, auch deutlich schwieriger. Also da bin ich mir schon auch sicher. Aber ich glaube, es ist gerade mit unterschiedlichen Namen und in verschiedenen Bundesstaaten schon auch nochmal einfacher, als man sich das, glaube ich, vorstellt.
Ja, irgendwie so die Kombination aus allem mit den wechselnden Namen, wie du gerade gesagt hast, dass die eine alte Omi war, die auch so lieb ausgesehen hat, sage ich mal, und dann sich so für das Gute eingesetzt hat. Ja, da hat man sie einfach nicht so auf dem Radar gehabt.
Aber ich finde es ganz witzig, dass du gerade sagst, dass es so eine alte Omi war, die eben ganz lieb ausgesehen hätte. Weil ich habe mir das Bild von ihr natürlich erst angeschaut, nachdem ich wusste, was sie getan hat. Und ich habe mir direkt gedacht, boah, die sieht auch schon unheimlich aus. Sie sieht schon creepy aus. Und ich finde das einfach so witzig, was unser Gehirn da mit uns macht, weil wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich auch gesagt, ach, was eine sweete Omi. Ja. Und so bin ich so, boah, creepy.
Ja, total. Da hat man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf.
Ja, voll.
Zurück zu den aktuellen Ermittlungen und zum stattfindenden Verhör. Unter den bohrenden Fragen des leitenden Ermittlers streitet Dorothea ab, irgendetwas von der gefundenen Leiche zu wissen. Und an der Stelle haben wir euch mal einen Ausschnitt aus diesem Verhör mitgebracht.
I haven't killed anyone.
Then what happened there?
I have, my conscience is not bothering me. When I confessed to my other stuff and went to prison for it, I was glad to get it off my conscience.
Okay, and that's why you'll never rest and you have no intention of going back to prison. I know that.
Ihr habt hier gerade gehört, wie Dorothea ganz klar sagt, ich habe niemanden getötet. Außerdem spricht sie darüber, dass sie die letzten Male, als sie etwas Schlimmes getan hat, ihre Strafe in Kauf genommen hat. Also so auf die Art, warum sollte sie das diesmal nicht tun? Der Mann, der ihr gegenüber sitzt, lastet ihr ihre Vorstrafen nicht an. Sie machen sie in seinen Augen nicht gleich zu einer Schuldigen. Er weiß, dass Menschen sich ändern können. Die meisten, die ihm in dem Verhörzimmer gegenüber sitzen, wurden schon einmal verhaftet. Deshalb kann er sie nicht alle vorverurteilen. Auch Dorothea ist zu diesem Zeitpunkt unschuldig, zumindest so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Der Polizist lässt sie nach Hause gehen. Eine andere Wahl hat er auch quasi nicht, da die Beweise, Stand jetzt, nicht ausreichen, um die Frau festzuhalten. Sie lebt auf dem Grundstück schließlich erst seit einigen Jahren. Vielleicht ist die Leiche schon vorher dort vergraben worden. Am nächsten Tag schlägt ein ganzes Team von Einsatzkräften bei Dorothea auf. Wo eine Leiche ist, könnten noch mehr sein, denken sie. Also fangen sie erneut an zu graben. Dorothea ruft währenddessen den leitenden Ermittler zu sich und sagt, die ganze Sache hier macht mich etwas nervös. Ich würde jetzt mit einem Freund im Hotel nebenan einen Tee trinken gehen. Spricht etwas dagegen? Der Ermittler schüttelt den Kopf. Es gefällt ihm nicht, aber er hat keine rechtliche Grundlage, um Dorothea diesen kleinen Ausflug zu verbieten. Stattdessen begleitet er sie zum Hotel und überprüft, wie sie hineingeht. Er will wenigstens sicher wissen, wo sie sich aufhält. Zurück am Haus machen die Kollegen bald den zweiten grausigen Fund. Wieder menschliche Knochen, wieder ein komplettes Skelett, verpackt in mehreren Plastiksäcken und mit Decken und Tischtüchern umwickelt. Ein Kollege ruft, wo ist Dorothea? Und dem leitenden Ermittler läuft es kalt den Rücken herunter. Er läuft zum Hotel, stürmt hinein, aber er ahnt es schon. Dorothea ist weg. Sie ist geflohen. Die dritte Leiche, die das Einsatzteam ausgräbt, kann noch nicht lange unter der Erde sein. Man erkennt noch, dass es ein Mann ist. Ein großer, schwerer Mann. Die Ermittler wissen sofort, wessen Körper hier vor ihnen liegt. Es ist der von Bert. Es graut ihnen davor, weiter zu graben. Wie viele Leichen werden sie noch finden? Wie viele Menschen sind hier ermordet und anschließend vergraben worden? 7 Leichen werden sie am Ende auf dem Grundstück von Dorothea ausgraben. Alle sorgfältig in Plastiksäcken, Decken und Tüchern eingewickelt und fast 1 Meter tief unter den akkurat bepflanzten Blumenbeeten begraben. Währenddessen wird ein landesweiter Suchbefehl gestartet. Alle helfen mit. Secret Service, FBI, auch die Medien. Das Gesicht von Dorothea Puente ist bald in allen Nachrichten zu sehen. Jeder kennt es. Mit dem Fund der zweiten Leiche und ihrer Flucht spricht nun vieles gegen sie.
Das ist schon besonders in den USA. Das ist heute ja auch noch in weiten Teilen so. Die Identität von Menschen, die verdächtigt werden, schwere Straftaten begangen zu haben, die aber zu dem Zeitpunkt nicht bewiesen werden können, wird auf keine Weise geschützt. Wenn sich später herausstellen sollte, dass sie unschuldig waren, ist ihr Ruf also trotzdem beschädigt. Auch die Adresse wird normalerweise preisgegeben. Das wäre in Deutschland ja gar nicht denkbar und ich finde es persönlich auch nicht richtig so. Also gerade das mit der Adresse finde ich schon sehr, sehr verwerflich und sehr erschreckend auch.
Ich finde auch, dass man eigentlich diese Infos, also die Adresse gar nicht, aber generell Infos zu Tatverdächtigen erst preisgeben sollte, wenn sie eben verurteilt wurden, weil man bekommt das wirklich nie wieder los. Also selbst wenn es nur ein paar Leute sind, die dann bis zum Ende dann sagen, ja. Ich glaube trotzdem, dass sie es war, auch wenn sie es vielleicht nicht war,
ja,
finde ich auch sehr kritisch.
Ja, definitiv. Also ich finde, man sieht das ja beispielsweise am Fall von Rebecca Reusch ganz arg, wie der Schwager da jedes Mal wieder Gesprächsthema wird. Und wir sprechen da ja auch drüber. Also ich habe da auch irgendwie das Gefühl, dass er damit zu tun hat, bei allem, was ich eben weiß. Aber wenn er es nicht war, wenn er damit nichts zu tun hat, dann ist das für den Herr ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich meine, es bestimmt letztendlich sein ganzes Leben mit. Jeder aus Deutschland weiß, wer er ist. Und fast jeder weiß wahrscheinlich auch, was ihm da vielleicht vorgeworfen wird. Und wenn er nichts damit zu tun hat, dann ist das halt schon richtig krass, ne?
Ja, total. Und wenn man dann bedenkt, dass es in den USA dann noch so ist, dass man teilweise die Adresse weiß, also
total.
Da sind die Personen ja auch total gefährdet einfach.
Ja, ich musste da auch direkt an diesen einen Musiker denken, der im Fall von Elisa Lam beschuldigt wurde. Der war ja damals auch in der Netflix-Doku zu sehen und hat darüber gesprochen, wie schlimm diese Zeit für ihn war. Und ich glaube, der hatte ja sogar deswegen auch einen Suizidversuch hinter sich. Also das kann ganz, ganz, ganz furchtbar werden.
Deswegen finde ich, müsste sich da in den USA was tun. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das noch passieren wird.
Ja, ich bezweifle das auch. Ich bin aber auch deiner Meinung, ich finde das nicht richtig. Ich finde das definitiv zu früh. Und ich finde auch, selbst wenn jemand verurteilt ist, hat er immer noch ein Recht auf Privatsphäre.
Ja.
Also auch da sollte keine Adresse oder Ähnliches rausgegeben werden. Nicht nur wegen der Person, die dann eben verurteilt wurde oder verdächtigt wird oder was auch immer, egal in welchem Status das ist, aber eben auch wegen den Angehörigen. Die können ja gar nichts dafür.
Ja, das war gerade auch so mein Gedanke, weil wenn die verurteilte Person dann beispielsweise da nicht mehr lebt, aber die Eltern oder Geschwister oder sonst irgendwelche Familienangehörigen, dann ja, können ja. die da auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das sollte auf gar keinen Fall passieren.
Ja, sehe ich auch so.
Einige Tage später sitzt ein älterer Mann mit einer Frau in einer Bar in Los Angeles. Sie haben sich gerade kennengelernt. Die Frau stellt sich mit dem Namen Donna Johansson bei ihrem Gegenüber vor. Die beiden trinken ein paar Bier zusammen und flirten ein bisschen. Irgendwie kommt sie ihm bekannt vor, doch er kann das nicht ganz zuordnen. Die beiden bestellen noch zwei Bier, bevor sich der Mann von seiner Begleitung verabschiedet. Auf dem Weg nach Hause durchfährt es ihn wie ein Blitz. Er weiß, woher er sie kennt. Ist sie nicht die Frau aus den Nachrichten, die mehrere Leichen in ihrem Garten vergraben hat? Er beschleunigt seine Schritte. Endlich hat er sein Haus erreicht, stürzt durch die Haustür und schaltet den Fernseher an. Ungeduldig wartet er, während der Nachrichtensprecher die Neuigkeiten des Tages vorträgt. Dann kommt das Wetter. Mist, sie haben die Frau nicht gezeigt. Der Mann greift zum Telefonbuch, sucht die Nummer einer Nachrichtenagentur in LA aus und ruft an. Er bittet um ein Foto der gesuchten Frau, da er glaubt, sie gesehen zu haben. Man nimmt seinen Anruf sehr ernst, weswegen ein Journalist losgeschickt wird, um ihm ein Foto zu bringen. Und das zeigt natürlich auch nochmal, was das für eine andere Zeit war. Also es gab zwar schon Faxgeräte, aber die hatte natürlich nicht jeder zu Hause. Als dieser bei dem Mann zu Hause ankommt, hat er endlich Gewissheit. Sie ist es. Die Frau aus der Bar ist Dorothea Puente. Am 17. November 1988 wird Dorothea in einem Motel in Los Angeles verhaftet und in Begleitung mehrerer Polizisten nach Sacramento geflogen. Mit an Bord ist ein Journalist eines TV-Senders aus Sacramento. Der Sender hat den Flug spendiert und sich damit die Rechte an dem Interview erkauft.
Und das zeigt nochmal, wie eng Medien und Polizei in den USA vernetzt sind. Die chartern einen Flug für Dorothea und setzen dann einen ihrer Reporter rein, damit er eine mutmaßliche Mörderin interviewen kann. Also ich fand das auf jeden Fall schon krass, oder?
Ja, also das wirkt auf mich alles auch sehr korrupt irgendwie. Also als wäre da einfach eine Menge Geld im Spiel und dass alles andere da so hinten angestellt wird. Also dass sobald da irgendwie Geld fließt, dann kann man ja da einfach den Reporter mit ins Flugzeug setzen, wo ich mir auch denke, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei uns in Deutschland so passieren würde.
Ja, never ever. Ich könnte mir das auch niemals vorstellen. Das würde bei uns niemals passieren. Nie.
Er stellt ihr einige Fragen, unter anderem zu ihren wohltätigen Aktivitäten in der Community. Sie sieht erschöpft aus, aber blickt dem Reporter direkt ins Gesicht. An einer Stelle sagt sie, ich war mal ein sehr guter Mensch. An diesem Punkt gehen wir in der Zeit zurück. Wer ist Dorothea Puente?
Dorothea Puente wird am 9. Januar 1929 als Dorothea Helen Gray in der kalifornischen Stadt Redlands geboren, nicht weit weg von Los Angeles entfernt. Wie viele der Frauen, von denen wir hier erzählen, erlebt auch sie eine tragische Kindheit. Dorotheas Vater dient vor ihrer Geburt im Ersten Weltkrieg und ist dort Kampfgasen ausgesetzt, was zu einer Tuberkuloseerkrankung führt, unter der er den Rest seines Lebens leiden wird. Er entwickelt schwere Depressionen, verfällt dem Alkohol und droht regelmäßig, sich vor seinen Kindern das Leben zu nehmen. Irgendwann hält er sich eine Pistole an den Kopf und gibt vor, jeden Moment abzudrücken. Als Dorothea 8 Jahre alt ist, stirbt er an seiner Tuberkuloseerkrankung. Auch bei ihrer Mutter finden Dorothea und ihre Geschwister keine Zuflucht. Wie ihr Mann trinkt auch sie viel, arbeitet als Prostituierte und schließt sich einer Motorradgang an. Um mit ihren Freunden rauszufahren, sperrt sie Dorothea und ihre Geschwister häufig in einen Kleiderschrank, wo sie mehrere Stunden ausharren müssen. 1938, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes, verliert sie das Sorgerecht für ihre Kinder. Ein Jahr später stirbt sie bei einem Motorradunfall. Auch eine ältere Schwester von Dorothea stirbt in etwa dieser Zeit, doch über die Gründe ist nichts bekannt. Mit 9 Jahren wird Dorothea in ein Waisenheim geschickt. Eine Zeit lang lebt sie bei einem Verwandten, dann wieder in verschiedenen Heimen. So etwas wie Stabilität, Liebe und Sicherheit lernt das Mädchen nie kennen. Zeugen werden später vor Gericht aussagen, dass sie in mindestens einem der Heime auch sexuell missbraucht wurde. Im Jahr 1995, Dorothea ist jetzt 16 Jahre alt, läuft sie aus dem Heim weg, in dem sie zu dieser Zeit lebt. Sie hat genug, sie möchte endlich ihr eigenes Leben beginnen, von dem sie so hofft, dass es besser wird als alles, was sie bisher erfahren hat. Es dauert nicht lange, bis sie einen Mann mit dem Namen Fred McFall kennenlernt. Fred war gerade erst aus dem Pazifikkrieg zurückgekehrt. Das junge Mädchen setzt alles auf diese Verbindung. Mit Fred möchte sie eine Familie gründen und endlich glücklich sein. Die beiden heiraten, im Jahr darauf bekommen sie eine Tochter, 2 Jahre später eine zweite. Doch die Ehe ist, anders als sich Dorothea das gewünscht hatte, nicht von Glück geprägt. Wir kennen die genauen Umstände nicht, aber Dorothea ist offensichtlich nicht in der Lage, sich um ihre beiden Mädchen zu kümmern. Eines schickt sie deswegen zu entfernten Verwandten, das andere gibt sie zur Adoption frei. Viele Jahre später, als eine dieser Töchter längst erwachsen ist, wird sie Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen. Dorothea wird ihr sagen, ich habe dich sehr geliebt, aber ich konnte nicht für dich sorgen. Einer Zeitung wird diese Tochter später erzählen, ihre Mutter habe angedeutet, dass sie auch noch als junge Erwachsene sehr unter ihrer Kindheit litt. Sie habe aber nicht weiter darüber sprechen wollen. Ein Jahr nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wird Dorothea das erste Mal verhaftet. Sie hatte mehrfach Schecks gefälscht und war aufgeflogen, als sie versuchte, mit einem dieser Schecks zu bezahlen. 4 Monate geht sie dafür ins Gefängnis. Noch im gleichen Jahr wird sie von ihrem Ehemann verlassen und es kommt zur Scheidung. Dorothea lebt ein turbulentes und dramatisches Leben. Wenn man dazu recherchiert, die ganzen alten Zeitungsberichte liest, hat man wirklich den Eindruck, dass es kaum einen Moment des Friedens in ihrem Leben gibt oder gab. Nicht mal 1 oder 2 Jahre, in denen einfach alles gut ist. Sie arbeitet als Prostituierte, betreibt später unter dem Deckmantel einer Buchhaltungsfirma ein Bordell, wird verhaftet und wieder entlassen, ist eigentlich ständig auf Bewährung. Irgendwann zieht sie nach San Francisco und heiratet einen Handelsseemann namens Alex Bren Johansson. Vor ihm soll sie sich als Muslima ausländischer Abstammung ausgeben und sich ihm mit einem völlig anderen Namen vorgestellt haben. Warum, wissen wir nicht. Aber schon damals scheint sie einen Hang dazu zu haben, sich zu verstellen, um ihre Ziele zu erreichen. Die beiden streiten sich häufig. Dorothea verspielt sein Geld und betrügt ihn, während er auf hoher See ist. Mit 32 Jahren lässt er sie nach mehreren Selbstmordversuchen in eine Klinik einweisen, wo sie als pathologische Lügnerin klassifiziert und ihr eine labile Persönlichkeit zugeschrieben wird. 14 Jahre lang sind Johansson und Dorothea verheiratet, bis auch diese Ehe letztendlich geschieden wird. Seinen Namen benutzt sie noch eine Zeit lang weiter und macht sich als Sharon Johansson in San Francisco einen Namen. Sie mimt eine fromme Christin und Fürsorgerin, die von nun an junge Frauen bei sich aufnimmt, die vor Armut und oder Missbrauch fliehen müssen. Es ist nicht bekannt, dass sie diesen Frauen je etwas angetan hat. Nach allem, was man weiß, dient das Ganze eher als eine Scharade, um ihre kriminellen Machenschaften zu verstecken. Was genau sie in diesen Jahren unternimmt, um an Geld zu kommen, ist nicht bekannt. Mutmaßlich fälscht sie weiter Schecks und stiehlt. Und natürlich ist es auch nur eine später in den Medien weit verbreitete Annahme, dass sie die Frauen ausschließlich aufnimmt, um ihre Kriminalität zu vertuschen. Es könnte auch sein, dass ihnen tatsächlich etwas an ihnen liegt, dass sie tatsächlich helfen möchte. Es wird einen Grund haben, dass sie dem Reporter im Flugzeug viele Jahre später erzählen wird, sie sei einmal ein guter Mensch gewesen. Sie heiratet ein 3. Mal. Diesmal einen Mann namens Roberto José Puente. Die Ehe hält gerade einmal 16 Monate. Dorothea gibt bei den Behörden an, sie würde von ihrem Mann geschlagen werden. Die Scheidung allerdings zieht sich noch einige Jahre hin, in welcher Zeit Dorothea eine einstweilige Verfügung gegen ihren noch Ehemann erwirkt.
Mitte der 70er, Dorothea ist jetzt knapp 50 Jahre alt, zieht sie in das Haus in Sacramento. Ein hübsches Anwesen mit einer weißen Veranda, üppigen Holzschnitzereien, 8 Zimmern und einem feinen kleinen Garten mit mehreren alten Bäumen darauf. ein Ort, der freundlich und einladend wirkt. Dorothea behält den Namen ihres letzten Ehemannes. Sie ist jetzt Dorothea Puente. Und als diese beginnt sie ihre letzte Verwandlung. Sie hört auf, sich ihre bereits grauen Haare zu färben, lässt sie sich kürzer schneiden, sodass sie sich in klassischen Dauerwellen um ihren Kopf legen. Dorothea trägt jetzt eine große Brille, schminkt sich jeden Morgen sorgfältig und kleidet sich wie eine alte Dame in ausgestellten Chiffonkleidern und Röcken mit Blusen und Perlenketten. Wenn man sie so sieht, schätzt man sie locker auf 60, vielleicht sogar noch älter. Um das Bild der liebenden Großmutter von nebenan authentisch zu verkörpern, belässt Dorothea es nicht beim Äußeren. Sie hält Treffen der anonymen Alkoholiker bei sich ab, hilft kostenlos bei der Beantragung von Sozialleistungen, spendet Gelder an Wohltätigkeitsorganisationen, verteilt Kleidung und Essen an Bedürftige. Dorothea heiratet noch ein viertes Mal. Ihre mit Abstand kürzeste Ehe. Nach nur einer Woche wird sie von ihrem frisch angetrauten Ehemann verlassen und die Scheidung wird eingereicht. Die Gründe für das abrupte Ende der Beziehung sind nicht bekannt. In den kommenden Jahren nutzt sie die Rolle der freundlichen alten Dame, um ältere Frauen und Männer zu hintergehen, sie mit Medikamenten zu betäuben und auszurauben. Manche von ihnen lernt sie in Bars oder Restaurants kennen, tut ihnen etwas ins Getränk und begleitet sie nach Hause, um an Ort und Stelle zu sein, sobald die Medikamente ihre Wirkung zeigen. Wenn sie dann auf dem Sofa oder Bett bewusstlos zusammensinken, nimmt Dorothea alles an sich, das von Wert ist. Bargeld, Schecks, Schmuck. Bei anderen, besonders bei älteren und kränklichen Menschen, gibt sie sich als Ärztin aus, verabreicht ihnen starke Beruhigungsmittel, die sie wegdämmern lassen, und bestiehlt sie dann. Eines ihrer Opfer wird später sagen: "Ich konnte mich nicht bewegen, aber ich konnte noch sehen, wie sie durch meine Wohnung ging und alles einsammelte, wie sie dann sogar zu mir kam und mir den Diamantring meiner Mutter vom Finger zog." Eine Frau namens Ruth stirbt wenige Wochen, nachdem sie bei Dorothea ins Haus gezogen ist. Die beiden waren befreundet. Dorothea nahm sie bei sich auf, nachdem ihr Mann gestorben war. Sie erzählt ihr eine Geschichte von der Gründung eines Restaurants und nutzte diesen Vorwand, um ihre wohlhabende Freundin immer wieder davon zu überzeugen, Geld zu investieren. Als das Restaurant, das es natürlich nie gab, nach Dorotheas Erzählungen scheiterte und geschlossen werden musste, war Ruth schon fast bankrott. Ihren Tod gibt Dorothea deshalb als Selbstmord an. Ihre Freundin sei so unglücklich und verzweifelt gewesen, dass sie eine Überdosis starker Beruhigungsmittel zu sich nahm. Bis zuletzt wird unklar bleiben, ob das wirklich stimmt. Die Söhne der Frau sind überzeugt davon, dass Dorothea ihrer Mutter das Medikament verabreichte. Mit den damaligen Mitteln ist es jetzt jedoch unmöglich, das nachweisen zu können. Trotzdem wird Dorothea Anfang der 80er verhaftet und muss ins Gefängnis. Denn eins konnte auch anhand von Zeugenaussagen ganz klar bewiesen werden: Dorothea hat alte Leute betäubt und sie anschließend ausgeraubt. Während ihrer Inhaftierung beginnt sie eine intensive Brieffreundschaft mit Arison Gilmouth, einem 77-jährigen Rentner aus dem US-Staat Oregon, der nördlich an Kalifornien grenzt. Mitte der 80er wird Dorothea vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen. Zu ihren Bewährungsauflagen gehört, dass sie nicht mehr im sozialen Bereich arbeiten darf. Ein Verstoß könnte sie direkt zurück ins Gefängnis bringen. Als sie nach knapp 3 Jahren hinter Gittern in die Freiheit tritt, wartet jemand am Gefängnisausgang auf sie. Es ist Everson. Die beiden ziehen zusammen in das Haus in Sacramento. Aber Everson wird ab diesem Zeitpunkt nur noch ein paar Wochen leben. 2 Monate nach ihrer Entlassung gibt Dorothea bei einem Handwerker aus der Nachbarschaft eine große Kiste in Auftrag. Mannsgroß soll sie sein. Am Tag, nachdem die Kiste fertiggestellt und ihr gebracht wird, bittet Dorothea den Handwerker noch einmal zu sich. Als er am Haus ankommt, steht die Kiste im Vorgarten und ist komplett zugenagelt. Sie bittet ihn, ihr zu helfen, sie zu entsorgen. Der Mann hilft ihr. Wahrscheinlich wundert er sich über das Gewicht der Kiste, die jetzt über 100 Kilo wiegt, oder er weiß längst, dass hier etwas nicht stimmt, möchte damit aber nichts zu tun haben. Zusammen hieven sie die Kiste auf seinen Transporter und werfen sie in einen Fluss, etwa eine Stunde von Sacramento entfernt. 2 Monate später findet ein Fischer eine Leiche am Fuße des Flusses, die auch nach aufwendigen Autopsien nicht identifiziert werden kann. Nach Everson sucht zu diesem Zeitpunkt niemand. Er hatte nicht viele Freunde und Verwandte, nur eine Schwester, der Dorothea noch mehrere Monate Briefe und Postkarten schreiben wird, in denen sie ihr erzählt, wie glücklich sie und ihr Bruder in Sacramento leben würden. mehrere Monate, in denen sie auch seine Unterschrift fälscht und seine Sozialhilfeschecks einlöst. Erst 1998, 13 Jahre nach der Tat, wird man die Leiche als Everson Gilmour identifizieren können.
Dorothea behält den Namen Puente bei, als sie anfängt, Alkoholiker und psychisch kranke Menschen in ihrem Haus aufzunehmen. Aber wie kann niemandem auffallen, dass sie damit gegen ihre Bewährungsauflagen verstößt? Die Menschen, die Dorothea bei sich aufnimmt, haben zuvor größtenteils auf der Straße gelebt, weswegen sie mehr als dankbar für die Unterstützung sind. In dem Stadtteil, in welchem sie wohnt, gibt es in den 70ern und 80er Jahren viel Armut. Es gibt wenig Jobs und viele Obdachlose. Überhaupt ist Obdachlosigkeit in den kalifornischen Städten in dieser Zeit ein großes Problem, weil die Menschen sogar aus anderen Staaten hierher kommen, um im Winter nicht zu erfrieren. Sozialarbeiter versuchen händeringend, Unterkünfte für sie zu finden. Da kommt es gerade recht, wenn eine freundliche, ältere Dame beschließt, ihr Haus für die Bedürftigen zu öffnen. Sie sei eine Witwe, erzählt sie den Sozialarbeitern, die ein großes Anwesen mit vielen leeren Zimmern habe. Sie wolle der Gesellschaft etwas zurückgeben. In den nächsten 2,5 Jahren wird das hübsche Haus mit den sorgfältig gepflanzten Rosen im Vorgarten zu einem Haus des Horrors. Insgesamt 8 Menschen betäubt und tötet Dorothea mutmaßlich darin. 7 Leichen werden später im Garten ausgegraben.
Mutmaßlich, weil Dorothea am Ende nur für 3 Morde verurteilt wird. Man geht zwar davon aus, dass sie auch für den Tod der übrigen Menschen verantwortlich ist, aber das konnte man ihr nicht nachweisen. Dazu später aber nochmal mehr. Und das war uns an der Stelle ganz wichtig zu betonen, weil es in vielen Quellen so dargestellt wird, als habe man ihr alle Morde definitiv nachweisen können, dem war aber nicht so.
Ihre Opfer werden in den USA Shadow People genannt. Es sind ältere Menschen, in der Regel über 60, die durch das System fallen und die körperliche oder psychische Erkrankung haben, mit Alkoholismus oder Drogensucht kämpfen, oftmals auf der Straße leben. Sie haben kaum Freunde, meistens keinen Kontakt mehr zu ihren Familien. Kurzum, die meisten von ihnen werden von niemandem vermisst. Dorothea spielt beides in die Karten. Deshalb kann sie so lange unbemerkt morden. Wenn einer ihrer Mieter stirbt, gibt sie als Ursache eine Krankheit an, wegen der die oder derjenige in Behandlung war, oder sie sagt, es habe sich um einen Suizid gehandelt. Niemand zweifelt an ihren Aussagen. Jeder weiß, in welcher Verfassung die Menschen sind, die zu Dorothea kommen.
Und hinzu kommt ja auch noch, dass man in dieser Zeit noch ganz anders mit psychischen Krankheiten umging. Also Menschen wurden ja da einfach in Psychiatrien wie weggesperrt und sie wurden komplett von der Gesellschaft ausgeschlossen und abgeschrieben. Und das hat Dorothea natürlich auch nochmal in die Karten gespielt, weil da niemand so richtig nach ihren Bewohnern geschaut hat oder vielleicht auch schauen wollte.
Ja, ich finde das generell, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie psychische Krankheiten früher behandelt wurden oder angesehen wurden, das ist total unheimlich. Und ich bin auch echt froh, dass sich da in den letzten Jahren so viel getan hat. Auch wenn das teilweise immer noch so ein bisschen Tabuthema ist, finde ich. Also auch gerade so Dinge wie Therapie oder gewisse Krankheiten, die dann beispielsweise auch so ein bisschen mit Vorurteilen bepackt sind. Also ich finde es irgendwie auch, wenn man sich überlegt, Schizophrenie ist oftmals was, wo ich das Gefühl habe, wo Leute denken, das sind gefährliche Menschen. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich glaube auch, dass da noch viel Aufklärungsarbeit stattfinden muss. Aber wie du gesagt hast, so ein Umdenken hat ja auf jeden Fall schon stattgefunden, bis zu einem gewissen Grad zumindest, sodass man
ja
da auf jeden Fall leichter drüber spricht und dass auch mehr Leute Therapie in Anspruch nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, das stimmt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Einer dieser Menschen ist Alvaro González Montoya, Spitzname Bird. Eine Sozialarbeiterin trifft ihn 1986 zufällig auf der Straße. Dabei sieht es aus, als würde er mit jemandem diskutieren, aber es ist niemand da. Man hört ihn unter anderem Sätze wie »Bleib weg von mir« rufen. Die Sozialarbeiterin geht daraufhin zu ihm und fragt ihn, mit wem er spricht. Sie reagiert gelassen, als er in die Luft zeigt und sagt, »Diese Menschen, die Geister über dem Friedhof.« Sie ist es gewohnt, mit Menschen zu arbeiten, die an psychischen Erkrankungen leiden. Sie weiß, dass diese Stimmen für sie ganz real sind. Über die nächsten Wochen sieht sie immer wieder nach Bert und beginnt, nach einer Bleibe für ihn zu suchen. Er hat weder Geld noch eine Sozialversicherungsnummer. Eigentlich hat er vor dem Gesetz überhaupt keine Identität. Er ist ein Niemand, einer der Shadow People. Sie fragt unter Kollegen herum und bekommt den Kontakt von Dorothea, über die man ausschließlich Gutes erzählt. Eine wundervolle Frau, heißt es, die sich liebevoll um die Bewohner ihres Hauses kümmert. Dorothea lässt sich als Birds Vormund eintragen, um seine Sozialhilfeschecks für ihn einlösen zu können. So macht sie es bei all ihren Bewohnern. Daran ist auch erst einmal nichts Falsches. Schließlich müssen sie Miete und auch die Verpflegung zahlen. Doch Dorothea löst auch noch Schecks von Personen ein, die bereits vergraben in ihrem Garten liegen. Davon wissen Bert und die Sozialarbeiterin natürlich nichts, als sie die freundliche Frau mit den Kätzchen kennenlernen. Bert zieht ein. Und erst einmal scheint es ihm gut zu gehen. Er freundet sich mit anderen Bewohnern an und genießt es, ein eigenes Zimmer mit eigenem Fernseher zu haben. Regelmäßig erkundet sich die Sozialarbeiterin nach ihrem Schützling, ruft bei Dorothea an oder kommt vorbei. Doch nach einigen Monaten ist er nicht mehr da. Zu diesem Zeitpunkt fängt Dorothea an, eine Geschichte zu erfinden. Bert würde einen Bruder in Mexiko besuchen, der eine große Feier veranstalte. Allein das kommt der Sozialarbeiterin komisch vor. Bert hat zwar einen Bruder, ja, aber er hat keinen Kontakt zu seiner Familie und es sieht ihm auch überhaupt nicht ähnlich, auf eine Feier zu gehen. Als er einige Tage später noch immer nicht da ist, sagt sie zu Dorothea am Telefon: Heute ist Freitag. Wenn er am Montag nicht da ist, rufe ich die Polizei. Es ist der Montag, an dem in der Früh das Telefon in ihrem Büro klingelt und ein fremder Mann ihr versichern will, Bert sei wohlbehalten zurückgekommen und von seiner Familie abgeholt worden. Bei dem fremden Mann handelt es sich um einen Bekannten von Dorothea, der von ihr beauftragt wurde, diesen Anruf zu tätigen. So wie sie auch all ihren Bewohnern genau befohlen hat, was sie gegenüber den Ermittlern zu sagen haben. Doch es gibt eben diesen einen, der mutig genug ist, dem Beamten einen Zettel mit der Botschaft zuzustecken. In den Zimmern der Bewohner finden die Einsatzkräfte Unmengen an Medikamenten, hauptsächlich starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. Die Obduktionsberichte der ausgegrabenen Leichen erzählen eine ähnliche Geschichte. Es scheint, als habe Dorothea ihre Bewohner über die Zeit mit Medikamenten zugetrönt, bis sie schließlich an einer Überdosis starben. Toxische Dosen von insgesamt 12 verschiedenen Medikamenten wurden in den Organen der ausgegrabenen Leichen gefunden.
Und die Frage ist hier natürlich, wie kam sie überhaupt an diese ganzen Medikamente? Ein Großteil der Medikamente soll sie von einem Psychotherapeuten verschrieben bekommen haben, bei dem sie seit einigen Jahren als Teil ihrer Bewährungsauflagen in Behandlung war. Und dieser Therapeut gerät dann später auch in Kritik, denn man sagt, er hätte erkennen müssen, dass Dorothea eine Gefahr darstellt, zumal er ja wusste, dass sie bereits ältere Menschen mit Medikamenten betäubt hatte, um diese zu bestehlen. Und wenn man bedenkt, dass er das wusste und ihr trotzdem nicht nur Rezepte für sich selbst ausgestellt hat, sondern auch für ihre Bewohner und das zur Beruhigung, wie Dorothea ihm erklärte, finde ich das sehr, sehr fragwürdig und auch sehr verwerflich. Und einer dieser Bewohner hat dann später auch vor Gericht ausgesagt und gesagt, dass Dorothea ihm gegenüber behauptet habe, dass sie mit eben jenem Therapeuten ausgegangen sei und dann anschließend damit geprahlt hat, dass sie ihn jederzeit anrufen könne und von ihm jede gewünschte Droge erhalten würde. Und zusätzlich hat dann auch noch eine ehemalige Bekannte von Dorothea ausgesagt, dass sie gehört habe, wie Dorothea den Therapeuten am Telefon nach einem ganz bestimmten Medikament fragte. Der Anwalt des Therapeuten allerdings wird vor Gericht darauf bestehen, dass die Beziehung der beiden rein fachlicher Natur war. Immerhin sei Dorothea dafür bekannt gewesen, Lügengeschichten zu erzählen, ergänzt er dann noch. Aber ich war mir da nicht ganz so sicher, also irgendwie hat es auf mich schon den Eindruck gemacht, als hätte der Therapeut da beide Augen zugedrückt und eigentlich schon gewusst, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Ja, das Gefühl habe ich definitiv auch. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, warum weil es ja keine wirklichen Beweise oder sowas dafür gibt, aber ich habe da einfach so ein komisches Bauchgefühl bei dem Dude. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht geschnallt hat. Also ich glaube auch, der hat einfach beide Augen ganz, ganz fest zugedrückt.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass er wusste, dass Dorothea in der Vergangenheit schon mal ältere Menschen mit Medikamenten betäubt hat. Also finde ich, passt nicht so ganz zusammen, dass er dann da irgendwie nichts gewusst haben will. Aber das werden wir final natürlich nicht mehr herausfinden.
Ja, eben. Aber ich finde, alleine mit dem Vorwissen hätte man da einfach hinterfragen müssen. Und an dieser Stelle würden wir die Menschen, die in Dorotheas Obhut starben, gerne namentlich erwähnen. Betty Mae Palmer, 78 Jahre. Leona Carpenter, 78 Jahre. James Gallup, 62 Jahre. Eugene Gammel, 58 Jahre. Vera Faye Martin, 61 Jahre. Dorothy Miller, 65 Jahre. Alvaro Bert Gonzalez Montoya, 51 Jahre. Und Benjamin Fink, 55 Jahre. Verurteilt wurde sie für die Morde an Leona, Dorothy und Benjamin. Hinzu kommen noch zwei weitere Personen, die mutmaßlich durch ihre Hand starben. Zum einen die 61-jährige Ruth Monroe. Die Freundin, die bei ihr einzog und immer wieder in das erfundene Restaurant investierte. Und zum anderen der zwischen 70 und 80-jährige Everson Theodore Gilmouth. Der Mann, der sie aus dem Gefängnis abholte und anschließend bei ihr einzog.
Als Dorothea am 17. November 1988 in Handschellen und von Polizisten eskortiert von Los Angeles nach Sacramento geflogen wird, bringt man sie anschließend direkt ins Bezirksgefängnis. Kurze Zeit später wird sie des Mordes an Bird angeklagt. Für die übrigen Taten mangelt es noch an Beweisen. Im März 1989, 4 Monate nach ihrer Verhaftung, wird die Anklageschrift erweitert. Jetzt soll sich Dorothea für 9 Morde vor Gericht verantworten. Das sind zum einen die 7 Menschen, deren Leichen im Garten gefunden wurden, sowie Ruth Monroe und Everson Gilmouth. Nach dieser Anklageschrift wäre auch die Todesstrafe ein mögliches Urteil. 1 Jahr vergeht, bis das Gericht zustimmt, dass es genügend Beweise gibt, um Dorothea des 9-fachen Mordes anzuklagen. Schon jetzt zeichnet sich ab, wie komplex dieser Prozess werden wird. Allein um die Anklage des 9-fachen Mordes zu begründen, rief der Staatsanwalt 71 Zeugen auf und legte mehr als 100 Beweisstücke vor. Doch der Beginn des Prozesses verzögert sich weiter. Dorothea plädiert auf nicht schuldig. Sie gibt zu, die Schecks ihrer Bewohner gestohlen und ihr Geld kassiert zu haben, aber alle seien eines natürlichen Todes gestorben. Die Leichen habe sie vergraben, anstatt die Polizei oder Leichenbestatter zu rufen, um ihre Bewährung nicht zu gefährden. Jetzt steht also ihr Wort gegen das des Staatsanwalts und die Geschworenen müssen über Schuld oder Unschuld entscheiden. Im darauffolgenden Jahr werden, wie üblich, 12 Geschworene festgelegt. Um diese zu unterstützen, wählt man kurz darauf noch 6 Ersatzgeschworene aus. Am 9. Februar 1993 beginnt Dorotheas Prozess, 4 Jahre nach ihrer Verhaftung. In den kommenden 5 Monaten sagen 156 Zeugen aus und es werden mehr als 3000 Fotos und Dokumente als Beweismittel vorgelegt. Die Protokollanten des Gerichts schreiben über 22.000 Seiten voll. Als alle Zeugen ausgesagt haben, alle Beweismittel gezeigt und alle Plädoyers vorgetragen wurden, ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. 11 Tage dauert es, bis sie dem Richter ihr unbefriedigendes Ergebnis mitteilen. Sie konnten sich in allen 9 Fällen nicht einigen. Die Geschworenen müssen in ihren Beratungen zu einem einstimmigen Ergebnis kommen, sonst kann kein Urteil gefällt werden. Doch ein Mann unter den Geschworenen weigert sich vehement, Dorothea als schuldig anzuerkennen. Und dafür hat er seine Gründe. Trotz der Anzahl der Beweisstücke und Zeugenaussagen gibt es keine Beweise, die Dorothea ganz eindeutig zur Mörderin erklären würden. Niemand hat gesehen, dass sie ihren Bewohnern eine Überdosis verabreichte und es ist bis zuletzt unmöglich nachzuweisen, ob die 9 Menschen eines natürlichen Todes oder durch ihre Hand starben. Dorothea bricht in Tränen aus, als sie von der Uneinigkeit der Jury erfährt. Sie denkt, sie sei davongekommen. Aber der Richter ordnet unter starkem Protest ihres Anwalts eine 2. Beratung der Geschworenen an. Sie sollen sich erneut zurückziehen, bis sie zu einem einstimmigen Ergebnis kommen. Es werden die bis dahin längsten Juryverhandlungen der amerikanischen Rechtsgeschichte. Fast 1 Monat dauert es, bis sie sich einigen können. zumindest bei dreien der Fälle. Dorothea wird des Mordes von zwei Frauen und einem Mann schuldig gesprochen, deren Leichen im Garten vergraben wurden. In den sechs anderen Fällen bleibt die Jury unentschlossen. Der Prozess könnte neu aufgerollt werden, aber dazu kommt es nicht. Am 10. Dezember 1993 wird Dorothea Puente zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Sie wird in ein Frauengefängnis in Kalifornien überführt. Dorothea Puente stirbt 2011 im Gefängnis eines natürlichen Todes. Sie ist 82 Jahre alt geworden.
Erstmal, Laura, glaubst du, dass Dorothea schuldig ist?
Also ich bin mir da schon ziemlich sicher, dass sie schuldig ist. Und
ja,
ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat, von denen wir nichts wissen. Und ich glaube auch nicht, dass sie nur die drei Menschen getötet hat, für die sie letztendlich verurteilt wurde. Also ich glaube, sie hat alle Menschen, die in ihrem Garten vergraben waren, getötet. Weil mir kommt das alles sehr durchdacht vor, wie sie vorgegangen ist. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher.
Ja, ich auch. Würde ich mich auf jeden Fall genauso anschließen. Ich bin mir sicher, dass sie schuldig ist. Und ich glaube, dass es noch viel mehr Namen gibt, die wir in der heutigen Folge nicht erwähnen konnten, weil niemand sie vermisst hat und weil sie eben nie gefunden wurden. Also ich bin mir auch sicher, dass Dorothea noch viel mehr Dreck am Stecken hat, als wir es wissen.
Ja, ja. Und eine Frage, die mich auf jeden Fall auch beschäftigt hat, ist, wie hart es wohl für die Sozialarbeiterin gewesen sein muss, die ihre Klienten in die Obhut von Dorothea gegeben hat. Also gerade was Bird angeht, weil sie hat ihn ja zufällig auf der Straße gesehen, dachte dann, sie tut ihm was Gutes und sie hilft ihm, wenn sie ihn zu Dorothea bringt. Und man weiß auch, dass sie sich nach seinem Tod sehr viele Vorwürfe gemacht hat. Aber in einem Interview sagt sie dann auch wieder, dass sie letztendlich weiß, dass sie nur versucht hat, ihm zu helfen und dass sie ja nicht ahnen konnte, was Dorothea tun würde und wo sie ihn da letztendlich hinbringen würde. Und am Ende sagt sie, Zitat, ich glaube, es war Birds Schicksal, Dorotheas Machenschaften aufzudecken, damit sie nicht noch mehr Menschen schaden konnte.
Ja, und ich finde dieses Zitat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schön. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Aber so hat der Tod von Bird zumindest so ein bisschen Bedeutung und so ein bisschen einen Sinn. Ja. Weil sonst ist es ja wieder total willkürlich. Und er hätte jeden treffen können, gefühlt, der eben in so einer Notsituation ist oder in so einer Situation, in der er eben auf andere angewiesen ist. Und ja, ich finde irgendwie, wenn man denkt oder daran glaubt, dass Bird diesem Schrecken eben ein Ende setzen sollte, dann hat das zumindest so eine gewisse Sinnhaftigkeit. Weißt du, was ich meine?
Ich hatte tatsächlich genau den gleichen Gedanken, weil ich auch glaube, dass man damit dann eher Frieden finden kann, wenn man weiß, okay,
ja,
er hat vielleicht dafür gesorgt, dass eben nicht noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind, auch wenn es trotzdem total schrecklich ist, was ihm passiert ist. Aber ich glaube, das kann einem im Nachhinein bei der Verarbeitung auf jeden Fall helfen.
Ja, das glaube ich auch. Es ist schon erstaunlich, das hatten wir irgendwie auch schon bei mehreren Mörderinnen, wie sie die Männer immer wieder um den Finger wickeln können, finde ich. Dorothea war ja oft verheiratet. Dann holte Everson sie aus dem Gefängnis ab und zog bei ihr ein. Sie konnte irgendwie dann auch noch ihren Bewährungshelfer von sich überzeugen. Vielleicht sogar ihren Psychotherapeuten, der ihr die Rezepte für die Medikamente ausgestellt hat. Und ich finde, das zeigt einfach wieder, wie sozial intelligent diese Frau gewesen sein muss. Also mehrere Frauen, über die wir hier in unserem Podcast bisher gesprochen haben, die scheinen schon ganz genau zu wissen, wie sie gefallen, was sie sagen und welche Knöpfe sie drücken müssen. Also die sind ja wirklich höchst manipulativ und richtig gut. Also richtige Experten auf ihrem Gebiet.
Ja, total. Und bei Dorothea zeichnet sich das ja auch dadurch ab, da haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, dass sie es auch geschafft hat, so lange allen diese nette, liebe Omi vorzuspielen, die sich nur um alle anderen kümmern möchte. Also sie war echt gut darin, eine Seite von sich zu zeigen, die sie eigentlich gar nicht wirklich hatte und sich komplett zu verstellen.
Total.
Irgendwie. Und was, finde ich, auch sehr gut in dieses ganze Bild der Täuschung passt, ist, dass Dorothea aus dem Gefängnis heraus zusammen mit einem Editor ein Kochbuch herausgebracht hat mit dem Titel Cooking with a Serial Killer.
Ich finde es so skurril, ich finde es so weird, ich finde es so makaber, ich kann da gar nichts zu sagen. Also Wahnsinn, Cooking with a Serial Killer.
Ja. Also
what the hell, was sind da für Rezepte drin, frage ich mich.
Das habe ich mich auch schon gefragt und ich habe mich auch gefragt, wer das kauft. Wahrscheinlich viele, aber es ist schon echt fragwürdig.
Ja, Ja, voll. Und es ist aber wirklich wieder dieses Bild von der netten, lieben Omi, ja, die halt so ihr eigenes erstes Kochbuch, ja, rausbringt. Ja. Aber dann ist es halt Cooking with a Serial Killer, ja, und du bist so, what the hell? Also, was?
Also ich schaue,
ja, Wahnsinn,
nachher mal, ob man da irgendwie ein Cover zu findet oder so. Und wenn ich das finde, ja, dann poste ich das bei uns bei Instagram in die Story.
Ja, mach das mal. Ich bin da richtig, richtig gespannt drauf.
Ja.
Weil, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie, ja, wie sieht auch so ein Cover aus?
Ja.
Wie sehen die Rezepte aus? Wie ist es aufgezogen?
Also so in meinem Kopf ist auf dem Cover so eine Dorothea, die so in die Kamera grinst und halt in ihrem Omi-Style, ja, da steht. Und vielleicht noch gerade so eine Schüssel schon so in der Hand hält und da irgendeinen Teig rührt. So, als wäre das,
oh mein Gott,
einfach so eine ganz normale Omi.
Ich hab's gefunden.
Hast du?
Ich hab's gefunden. Und es ist creepy as fuck. Ich finde, sie sieht da ganz, ganz unheimlich drauf aus.
Oh Gott.
Ganz unheimlich. Sie steht da in ihrem Garten vor so ein paar Blumen und schaut in die Kamera. Es ist ein ganz überbelichtetes, schlechtes Bild. Und dann ist da so ein gelber Sticker drauf. Da steht dann Cooking with a Serial Killer.
Mhm.
Recipes from Dorothea Puente. Und im Hintergrund stehen dann da, glaube ich, irgendwelche Rezepte handgeschrieben mit auf dem Cover. Also richtig, richtig weird, Mann. Das ist richtig komisch. Es gibt es einfach auf Amazon und hat 4,5 Sterne.
Was?
Ja, hat 4,5 Sterne. Lesealter ab einem Jahr.
Also, ich bin sprachlos. Ich bin richtig sprachlos gerade.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich ganz kurz vorlesen von dem Überblick über das Buch?
Ja, bitte.
Da steht, Dorothea Puente has been accused of a lot of things. Being a bad cook isn't one of them.
Nein. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Oh wow, okay. Mm. Also es ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe.
Ja, und unten drunter steht dann halt nochmal, dass niemand von den Menschen, die bei ihr da im Garten gefunden wurde, ermordet wurde, dass sie eben alle auf natürliche Art und Weise gestorben wären.
Ja.
Sie wäre nicht so eine Person.
Ja, ja.
Ja, also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und ganz unten steht dann da, Dorothea Puente, Convicted Killer / Gourmet Cook.
Oh, also Gott, ich kann das alles nicht mehr, sage ich dir. Also
it's getting worse and worse.
Ja, wirklich. Also das ist wirklich eine krasse Nummer. Das müssen wir euch unbedingt in die Story packen. Also ich bin
ja
sprachlos.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal ganz kurz auf Deutsch übersetzt. Da steht auf jeden Fall, dass sie wegen vielen Dingen beschuldigt wurde. Also, dass sie beschuldigt wurde, viele Dinge gemacht zu haben oder viele Dinge zu sein. Aber dass sie eben nicht beschuldigt werden kann, dass sie eine schlechte Köchin wäre.
Ja, also, wer Wahnsinn. Sich das überlegt hat, würde ich ja auch mal gerne wissen.
Ja, also, ja, wild.
So viel jetzt dazu. Und ganz zum Schluss, dieser Editor hat noch etwas sehr Spannendes gesagt. Denn er ist überrascht darüber, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, dass Dorothea womöglich nicht allein gehandelt hat. Denn immerhin hatte man ja 7 Leichen in ihrem Garten gefunden. Und er sagt, und ich finde das schon nachvollziehbar, dass das ja sehr körperlich anstrengend ist und dass das für eine 60-jährige Frau sicher nicht leicht zu verrichten war. Und da denke ich mir, okay, könnte vielleicht sein, dass sie da Hilfe gehabt hat.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht hat sie aber auch unter einem Vorwand irgendwie jemandem beim Graben helfen lassen oder irgendwas in die Richtung. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, so ähnlich wie sie den Nachbarn mit dieser Box gefragt hat, die sie dann zugenagelt hat. Und er hat ihr auch geholfen, diese Box dann im Fluss zu versenken. Und vielleicht war das auch so, ach, ich bin eine alte Frau, ich brauche hier ein bisschen Hilfe beim Umgraben, keine Ahnung. Und das,
ja, natürlich.
Dass man ihr dann geholfen hat.
Die Nummer zieht halt.
Ja, ja. Also wir sind sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Fall. Dazu könnt ihr uns sehr gerne wie immer eine Nachricht bei Instagram bei eisendedark.podcast schreiben. "15%, wenn Frauen töten", ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Knapp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.